In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, ich bin Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden, Oberstaatsanwalt und hoste das Ganze hier und habe heute hier zu Gast Staatsanwältin als Gruppenleiterin Beate Schauer. Herzlich willkommen, Beate.
Hallo Sebastian.
Es geht um Korruption. Du bist bei der Generalstaatsanwaltschaft im Augenblick beschäftigt in der Korruptionsabteilung. Und vielleicht erstmal zur Erklärung, was ist eine Gruppenleiterin?
Eine Gruppenleiterin ist, das ist quasi das erste Beförderungsamt bei der Staatsanwaltschaft. Es kommt eben normalerweise Staatsanwalt, Staatsanwältin und dann kann man, bevor man Oberstaatsanwalt oder Oberstaatsanwältin wird, eben noch den Gruppenleiter bekommen.
Wobei du ja wahrscheinlich Oberstaatsanwältin werden wirst.
Ich hoffe es.
Davon geht doch mal aus. Sehr gut. Aber du hast auch schon, um dich noch mal kurz hier vorzustellen, schon einiges an Behörden erlebt. Kommst ursprünglich aus Bayern, hast da angefangen. Erzähl doch mal kurz deinen Werdegang.
Ja, gerne. Ja, ich habe für eine Beamtin irgendwie schon ein bisschen einen Ritt hinter mir. Ich habe 2009 in Bayern bei der Justiz angefangen. War dort insgesamt 9 Jahre bei der Staatsanwaltschaft und auch beim Amtsgericht. Das ist ein bisschen anders als hier. Da hat man diesen Wechsel eigentlich erst nachdem man verplant wurde und kann dann sich danach entscheiden, ob man bei Gericht bleibt oder wieder zurückgeht zur Staatsanwaltschaft. Bin dann damals aber erstmal nach Berlin gekommen, war im Justizministerium 2 Jahre abgeordnet und auch noch mal ein Jahr im Auswärtigen Amt. Und bin dann erstmal wieder zurück nach Bayern, wurde dann eben dort Gruppenleiterin und hatte dann aber sehr große Sehnsucht nach Berlin, wollte aber zurück zur Justiz und eben nicht im Ministerium bleiben. Und so bin ich dann 2021 hier in Moabit bei der Staatsanwaltschaft gelandet.
Sehr schön. Und hast angefangen bei den Kapitaldelikten und jetzt ist es dir offensichtlich irgendwann zu blutig geworden und deshalb geht es jetzt nur noch um Wirtschaft und Korruption.
Ich war ganz kurz in der Buchstabenabteilung allgemeine, um hier so ein bisschen den Laden kennenzulernen, was glaube ich nach Bayern auch ganz gut war und war dann in der Kapitalabteilung, war da sehr, sehr gerne. Zu blutig war es mir nicht, aber dann kam eben die Möglichkeit im Januar letztes Jahr zur Generalstaatsanwaltschaft zu wechseln und das mache ich jetzt seitdem in der Korruptionsabteilung, die es seitdem dort gibt.
Wo ist denn der Systemwechsel oder der Wechsel überhaupt gewesen zwischen Bayern und Berlin? So die Unterschiede. Was ist denn hier in Berlin anders?
Ach, es sind eigentlich, glaube ich, eher Kleinigkeiten. Man sagt immer so, die Unterschiede sind so wahnsinnig groß. Den Eindruck habe ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ich hatte eigentlich auch hier den Eindruck, und das war eigentlich Bayern und Berlin ähnlich, dass gerade bei der Staatsanwaltschaft, wo ich auch lieber war als bei Gericht, man einfach ein sehr kollegiales Verhältnis hat und irgendwie die Teamfähigkeit sehr, sehr ausgebaut ist. Das mochte ich bei beiden Staatsanwaltschaften ganz gerne. Der eigentliche Unterschied ist, glaube ich, eher, dass man in Bayern, wenn man erstmal zu Gericht gewechselt ist, da in der Regel bleibt und so zum Beispiel diese Gruppenleiterstellen, die es in Bayern eben geht, meistens auch nur so ein Durchgangsposten sind und hier in Berlin man eben ja eigentlich sich dann irgendwann entscheidet, Gericht oder Staatsanwaltschaft und hier dann vielleicht ein bisschen auf Dauer passioniertere Staatsanwälte und Staatsanwältinnen hat.
Apropos Passion, wir haben einen Fall zum Thema Korruption, den du mitgebracht hast. Worum geht's denn da?
Das war eigentlich ein ganz, wenn man so sagen kann, klassischer Fall. Da lässt sich, glaube ich, Korruption irgendwie ganz gut darstellen. Wir haben einen Vorgang von unserer Schwesterbehörde, von der Amtsanwaltschaft vorgestellt bekommen. Da gab es einen jungen Mann, der war Ende 20, wenn ich mich recht erinnere. Da wurde ein Verfahren gegen ihn geführt bei der Amtsanwaltschaft eben wegen einer Unterschlagung. Der hatte ein Fahrrad in Anführungszeichen gefunden und hat beschlossen, dass ihm das gut gefällt und er es behalten möchte. Zumindest war so der Vorwurf erstmal. Und dann wurde er von der Amtsanwaltschaft, von dem Kollegen, der dort arbeitet, angeschrieben zu diesem Vorgang. Man wurde ihm gesagt, was vorgeworfen wird. Und dann hat er sich ganz nett dazu eingelassen. Und zwar hat er dann dem Amtsanwalt persönlich einen Brief geschrieben, sehr verschlossen, doppelt abgeklebt und hat dann erklärt, dass das alles ein Versehen war, dass er das gar nicht wollte. Und hat dann noch 2 100-Euro-Scheine mit in das Schreiben dazugelegt, die nochmal extra gut verklebt. Und mit Hinblick auf diese 200-Euro-Scheine nochmal gesagt, dass er doch hofft, dass der Kollege bei der Amtsanwaltschaft damit es vielleicht gut sein lässt.
Gut, aber wir haben ja durchaus 153a StPO, also wir können ja Verfahren gegen Geldauflage einstellen. Vielleicht war das ja nur sozusagen vorauseilender Gehorsam, um die Einstellungsmöglichkeit nach 153a zu wecken.
Das glaube ich in dem Fall nicht. Das war zumindest nicht das, wonach es klang. Und es ist in dem Fall ja eben auch so, das ist ja auch der Grund dafür mit zumindest, dass es da ja auch Mindeststrafen gibt, dass man da einfach schauen muss, dass man da die allein schon den Anschein nicht erwecken kann, dass da vielleicht Beamten und Beamtinnen irgendwie wirklich anfällig sind für sowas und bei solchen Sachen sich dafür wirklich erkenntlich zeigen. Und vor allem ist es ja auch ein Unterschied, ob man im Rahmen einer Geldeinstellung das wirklich dann auch einer gemeinnützigen Einrichtung oder auch dem Land Berlin zukommen lässt. In dem Fall war es ja eigentlich offensichtlich, dass das persönlich dem Amtsanwalt zukommen soll. Und das ist ja nicht Sinn und Zweck der Sache.
Aber umgekehrt, sozusagen nochmal provokativ gefragt, auch wenn ich die Antwort schon so ungefähr kenne, wenn ich ins Restaurant gehe und mit dem Service zufrieden bin, gebe ich ein Trinkgeld und auch in der Hoffnung, dass es beim nächsten Mal auch wieder nett wird und man sich an mich erinnert und möglicherweise dann eben auch wieder nett ist. Warum sind denn jetzt quasi Trinkgelder im öffentlichen Dienst so verpönt?
Naja, es geht ja letztlich eben darum, dass das ja Amtsträger sind, die ihren Beruf unabhängig von irgendwelchen Geldern oder sonstigen Geschenken wahrnehmen sollen. Und da muss eben gewährleistet sein, dass da auch alle gleich behandelt werden. Und das ist ja auch der Unterschied eben dazu, dass man das quasi für das Land als Amtsträger irgendwie für den öffentlichen Dienst diese Tätigkeit wahrnimmt oder ob man jetzt irgendwie ein Trinkgeld dafür bekommt, dass man seinen Service gut gemacht hat.
Also wenn schon, bestechen dann alle gleichmäßig.
So oder so ähnlich.
Okay, gut. Das ist jetzt sozusagen vom Fall her erstmal etwas, was so relativ niederschwellig wirkt. Und wenn ich sozusagen das Thema Korruption aufrufe, dann habe ich eigentlich erstmal irgendwelche mafiösen Strukturen im Hinterkopf, habe irgendwelche sinistren Gestalten, die mit Geldkoffern durch die Gegend schleichen und an der Schweizer Grenze, die irgendwie anderen Leuten in die Hand drücken und so weiter. Ist das jetzt so der Standardfall oder dann doch eher die ganzen Geldkofferfälle, von denen du eigentlich gar nicht reden darfst hier gerade?
Ich glaube, dass weder das eine noch das andere der Standardfall ist. Den Fall, den ich eben beschrieben habe, das ist, glaube ich, ein Fall, der eigentlich an für sich recht selten vorkommt, aber ich finde, das Ganze als solches erstmal irgendwie schön darlegt. Die Geldkofferfälle als solche, denen bin ich jetzt vielleicht ein bisschen leider in Anführungszeichen auch noch nicht ganz begegnet. Das wäre natürlich sehr spannend, aber hatte ich jetzt noch nicht. Klassisch sind eigentlich auch wirklich viele Sachen so im mittelschwelligen Bereich, aber natürlich auch da ganz gefährlich, zum Beispiel JVAs. Da wird immer wieder versucht von Gefangenen, dass da mal Geld reingeschmuggelt wird oder auch wenn es nur Süßigkeiten sind oder Handys, wenn es blöd läuft, dann eben auch Drogen. Das sind natürlich auch die Fälle, die häufiger vorkommen.
Und wo dann eben auch tatsächlich die Anstaltssicherheit dann letztlich beeinträchtigt
ist. Auf jeden Fall, ganz genau.
Wenn man sich die Zahlen so anguckt, wirkt das so, als hätte Berlin eigentlich gar kein großes Problem mit Korruption. Die Verfahrenszahlen sind insgesamt relativ gering. Also wenn man sich das so für 2022 anguckt, haben wir 158 Verfahren, die da insgesamt eingeleitet worden sind. Gibt es da einfach ein großes Dunkelfeld oder ist das alles so sauber, wie man sich das vorstellt?
Also ich glaube durchaus, dass es in dem Bereich sicher ein großes Dunkelfeld gibt. Allein schon deswegen, weil natürlich auch viele Sachen, die vielleicht gerade jetzt vom Vorteilsgeber, wenn was angeboten wird und da dann irgendwie nicht weitergeht, das dann oft bei uns vielleicht nicht ankommt. Also jetzt nicht so im Bereich der JVAs, da muss das gemeldet werden und da wird das natürlich auch sofort gemeldet, wenn es sowas gibt. Aber ich glaube, dass es in vielen Bereichen da schon eine große Dunkelziffer gibt. Und auch bei den Fällen, die uns vorliegen, das sind ja dann oft auch schon gleich mehrere Beschuldigte und mehrere Täter oder Täterinnen auf der einen Seite und auch auf der anderen Seite. Da kommt, glaube ich, schon einiges an Zahlen trotzdem zusammen.
Okay, das bedeutet erstmal sozusagen für die rechtliche Einordnung, wir haben im Endeffekt bei jedem Bestechungsfall quasi gleich zwei Verfahren. Einmal ein Verfahren gegen den Nehmer möglicherweise und ein Verfahren gegen den Geber. Jedenfalls dann, wenn es tatsächlich zu der Bestechung, zu der Geldübergabe gekommen ist. Von den Zahlen her sieht es aber auch so aus, dass tatsächlich in maximal irgendwie einem Drittel der Fälle dann dieses Geld auch tatsächlich angenommen wird und der Großteil der Fälle dann eben einfach nur das Angebot allein schon ist, wie auch hier in dem Fall, den du mitgebracht hattest, mit der Geldzahlung an den Amtsanwalt und das Ganze dann überhaupt nicht angenommen wird und eher zur Einleitung eines Strafverfahrens führt. Deshalb sozusagen einfach bei der Gelegenheit der systematische Hinweis, diese Strafbarkeit ist bei diesen ganzen Korruptionsdelikten schon relativ weit vorverlagert. Also es gibt nicht mal irgendwie eine großartige Versuchsstrafbarkeit, weil allein schon das Angebot unterbreiten für sich genommen strafbar ist, weil es eben um dieses Thema die Vermeidung des bösen Scheins geht. Es soll überhaupt irgendwie dieser Anschein vermieden werden, dass hier irgendwelche ruchbaren Handlungen möglicherweise sind, dass hier Geldflüsse laufen und so weiter. Und deshalb sozusagen diese ganz vorgelagerte Strafbarkeit im Rahmen eines Tätigkeitsdelikts. Wenn die Anzeigezahlen insgesamt so sich noch einigermaßen die Waage halten, welche Rolle spielt denn dann das Thema Compliance in Unternehmen, in Behörden und so weiter?
Naja, da haben wir ja auch eben nochmal besondere Vorschriften. Da gibt es ja dann auch nochmal Bestechung, Bestechlichkeit im geschäftlichen Verkehr, eben für Fälle, die sich nicht bei Amtsträgern abspielen, sondern eben in Firmen. Da ist es aber jetzt bei uns ja so, dass das immer noch bei der Staatsanwaltschaft in Moabit ist und diese Fälle nicht bei der Generalstaatsanwaltschaft bearbeitet werden. Da werden tatsächlich jetzt nur die Amtsträgerdelikte, Bestechung und Bestechlichkeit bearbeitet.
Die Abgeordnetenbestechlichkeit läuft auch bei euch?
Genau, die Abgeordnetenbestechlichkeit, die läuft auch bei uns, richtig. Die lief schon immer bei uns.
Ich habe dem Lagebild auch entnommen, dass letztlich irgendwie viele Fälle gar nicht zur Anzeige kommen, gerade eben im Hinblick auf Compliance-Geschichten, weil es auch den betroffenen Unternehmen und Firmen und Kliniken und so weiter in Fällen, in denen tatsächlich Korruption zutage tritt, es vor allem darum geht, schnellstmöglich die Mitarbeiter loszuwerden oder jedenfalls das Ganze intern zu regeln und gar nicht irgendwie Strafverfolgungsbehörden mit einzubeziehen. Daraus ergibt sich auch ein relativ großes Dunkelfeld, wohl auch in diesem Bereich, sagt zumindest die Polizei. Welchen Stellenwert haben denn in solchen Konstellationen überhaupt irgendwelche Whistleblower?
Ich glaube, dass das immer mehr ein Thema wird, auch durch den Gesetzgeber, der da ja einiges veranlasst hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich immer mehr Thema wird. Also das merken wir auch bei Anzeigen aus diesem Bereich, dass da zum einen relativ oft erst spät Anzeige erstattet wird, wenn man schon versucht hat, das intern im Unternehmen irgendwie mal aufzuklären. Und natürlich auch da eben gerade wegen der Compliance-Vorschriften und die Unternehmen da ja auch selbst einfach groß und sehr in der Verantwortung sind, die natürlich immer versuchen, sich da selbst verständlicherweise ein bisschen abzusichern und zu schauen, was haben wir denn eventuell auch falsch gemacht oder was müssen wir da besser machen. Und da wird selbst erstmal relativ viel Recherche betrieben. Und dann kommen so mein Eindruck oder unser Eindruck oft erst Anzeigen, wenn man das Gefühl hat, es geht jetzt gar nicht ohne die Strafverfolgungsbehörden. Und dann erst recht spät, das ist natürlich für uns nicht immer ideal.
Warum nicht?
Weil das natürlich auch zu Fällen führt, in denen wir oft dann Beweismittelschwierigkeiten kriegen. Weil das Schöne an Bestechlichkeit und Bestechung ist natürlich auch, dass wir da von Ermittlungsmaßnahmen her einfach viel machen können. Wir können TKÜs machen, wir können da irgendwie die volle Breite der StPO auffahren. Aber wenn das natürlich alles schon irgendwie eine Zeit lang her ist, dann ist es so, dass man da nicht mehr viel findet. Zum Beispiel auch bei Durchsuchungen. Das ist ja auch, sind auch Delikte, wo man mit Durchsuchungen in der Regel viel findet. Irgendwelche Aufzeichnungen oder auch elektronisch irgendwie E-Mails, was man nachschauen kann. Und wenn das alles oft lange her ist, sind das natürlich auch Sachen, da kann dann viel, ich sag mal, weggeschafft werden, wenn schon den beteiligten Personen klar ist, intern in den Firmen, wir sind aufgeflogen, die sind da schon im Ermitteln. Und bevor wir dann wirklich dran sind, ist dann vielleicht auch nicht mehr alles da, was für uns noch interessant wäre.
Wobei natürlich diese ganzen Ermittlungsmaßnahmen jetzt bei so einem Fall wie hier mit irgendwie einfach mal Scheine rübergereicht, ist irgendwie nicht in Frage gekommen, sondern da sind wir schon bei den größeren Komplexen, wo man irgendwie merkt, da wird quasi eine bestehende Geschäftsbeziehung irgendwie aufgebaut.
Richtig.
Wie viele Fälle gibt es davon so ungefähr? Kommt das irgendwie häufig vor oder ist das eher trotzdem die Seltenheit?
Das sind doch eher seltene Fälle, würde ich sagen.
Um welche Summen geht es denn da?
Das ist ganz unterschiedlich. Das sind je nachdem, wenn es irgendwie zum Beispiel Firmen gibt, die auch irgendwie größere Projekte, auch vielleicht irgendwie im Bereich von Bauunternehmen oder sowas, da kann es dann schon um richtig viel Geld gehen.
Ich frage auch deshalb, weil wir vor zwei Jahren, letztes Jahr, gab es die Entscheidung in Frankfurt, wo ein Oberstaatsanwalt der dortigen Generalstaatsanwaltschaft, der wohl auch, wenn ich es richtig erinnere, noch zeitweise auch als Korruptionsbeauftragter irgendwie dort selbst tätig war, jetzt verurteilt wurde zu 6 Jahren Haft, weil er Gutachtenaufträge vergeben haben soll und dafür eben Geld kassiert haben soll. Und letztlich, wenn man sich da die Summen anguckt, die da geflossen sein sollen, ist das nichts, wo man irgendwie denken würde, da setze ich meine Karriere dafür aufs Spiel und so weiter. Das sind mal für irgendwie ein Gutachtenauftrag 2.000, 3.000 Euro gewesen und insgesamt die Summen nichts, was man sich als Oberstaatsanwalt nicht irgendwie da, also wo man irgendwie auf das Geld dann tatsächlich angewiesen wäre. Hast du eine Idee, ob das eher sozusagen die Seltenheit ist, dass es sich eher um so einen niederschwelligen Bereich handelt? Sitzt der häufig da und denkst so, warum macht er das irgendwie für das bisschen Geld und lässt sich irgendwie darauf ein? Oder steht man schon eher da, liest die Akte und denkt, okay, das sind schon Summen, da kann ich nachvollziehen, dass man in Versuchung gerät?
Also ich persönlich kann jetzt irgendwie zu den Fällen, die ich so hatte, eigentlich für mich sagen, dass ich oft eher kopfschüttelnd davor stehe und mir genau das denke, was du gerade angesprochen hast, dass ich mir denke, wenn das rauskommt, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was man da vielleicht wirklich an finanziellen Vorteilen oder so bekommt.
Geht es denn irgendwie gerade zum Beispiel in solchen JVA-Fällen dann vor allem auch um das Geld, wenn man irgendwie sich als Justizwachmeister da bestechen lässt und Geld entgegennimmt, um irgendetwas in die JVA hineinzuschmuggeln? Oder ist das irgendwie einfach nur Teil eines größeren Szenarios, wo auch Drohungen und so weiter, auch Gewaltandrohungen möglicherweise eine Rolle spielen?
ob es wirklich Gewaltandrohungen oder sowas sind, das kann ich so eigentlich gar nicht sagen. Den Eindruck hatte ich bisher nicht. Ich glaube, dass vielleicht eher zu den finanziellen Vorteilen, die man sich da verspricht, eher so das allgemeine Problem bei diesen Delikten dazu kommt, dass gerade in JVAs einfach ein Näheverhältnis entsteht, das man von außen dann vielleicht gar nicht so sehr nachvollziehen kann. Also ich meine, natürlich ist da schon klar, dass es da Vollzugsbeamte gibt, die da arbeiten und die Gefangenen. Aber trotzdem, man sieht sich jeden Tag, die kommen aus der Zelle raus, die gehen in die Zelle rein, die arbeiten da, die gehen zum Mittagessen. Und da ist ja jetzt auch nicht den ganzen Tag nur Stress. Die sind dann da, sind vielleicht auch höflich. Und dann glaube ich, dass es da oft dazu kommt, dass durch dieses Näheverhältnis dann so ein bisschen die Grenzen verschwimmen. Und dann steckt man mal in irgendwas drin. Und dann ist, glaube ich, nicht Drohungen, aber oft ist es so, wenn man zum Beispiel dann einmal was gemacht hat, wo man gesagt hat, okay, das war jetzt nicht ganz in Ordnung, beim nächsten Mal macht man es dann auch, weil dann vielleicht auch doch irgendwie so die unterschwellige Drohung zumindest kommt, na, du hast schon mal gemacht und wenn ich dich verpfeife, weißt du, dass du Ärger kriegst. Ich glaube, dass das vielleicht eher ein Thema sein könnte.
Gibt es irgendwie auch Whistleblowing-Konstellationen in JVA? Haben die auch ein entsprechendes Whistleblower-System irgendwie eingerichtet eigentlich?
Wir haben anonyme Hinweisgeber, die gehen dann zur Abteilung Sicherheit. Das ist eigentlich so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ein konkretes Whistleblowing-System in den JVAs ist mir jetzt nicht bekannt.
Wie ist das System überhaupt aufgebaut? Wir haben in Berlin auch einen Vertrauensanwalt, gerade für solche Fälle. Wie funktioniert das?
Genau, das ist der Vertrauensanwalt der Berliner Verwaltung. Der ist jetzt nicht nur für die Justiz da, der ist komplett für die Berliner Verwaltung da. Der ist erreichbar per E-Mail, per Telefon, ich glaube mittlerweile auch über Signal, wenn mich nicht alles täuscht. Da kann man sich hinmelden, anonym zu 24 Stunden rund um die Uhr. Und eben, wenn man der Ansicht ist, dass es irgendwelche Fälle gibt, die uns bekannt sein sollten, dann genau wird das bei dem mitgeteilt. Dort eben auch anonym, der kann das auch entsprechend dann für uns vorbereiten und über den werden dann oft die Anzeigen zu uns gesteuert.
Habe ich denn dann als Anzeigerstatter auch tatsächlich eine Chance, anonym zu bleiben? Denn letztlich sind ja quasi die Strukturen dann schon so, dass man in Unternehmen, in Behörden wahrscheinlich relativ schnell herausfindet, wer diese Kenntnisse dann hatte und um wen es sich dann bei dem Hinweisgeber gehandelt haben muss.
Im Idealfall kriegen wir das dann erstmal durch unsere Ermittlungen raus, wenn wir in die Ermittlungen einsteigen können. Dann ist es ja aber so, dass er jetzt nicht in dem Fall als Anzeigerstatter erstmal bekannt ist, sondern wenn wir einen Sachverhalt geschildert bekommen, dann können wir mit unseren Möglichkeiten eben anfangen. Ja, dann ist es eben so, dass wir in diesen Fällen dann natürlich bei den Ermittlungen relativ schnell mitkriegen, wer sind denn jetzt hier die ausschlaggebenden Personen, wer kann uns zu dem Sachverhalt was sagen.
Ist es für diesen Vertrauensanwalt nicht auch irgendwie eine etwas schwierige Zwitterstellung? Irgendwie einerseits ziemlich Schweigepflicht, andererseits aber vom Land selbst mandatiert, um sowas entgegenzunehmen? Entbindet Ihnen von der Schweigepflicht das Land oder dann die jeweiligen Anrufer?
Manchmal ist es tatsächlich so, dass die Anrufer gar nicht unbedingt anonym bleiben wollen. Die kann dann auch im Nachhinein nochmal nachfragen, auch oft über den Vertrauensanwalt selbst, ob wir die Person dann letztlich als Zeuge oder Zeugin befragen dürfen. Und ansonsten besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass die anonym bleiben.
In dem Verfahren, das du mitgebracht hattest, ist das Ganze trotzdem nicht zu einer Verurteilung gekommen. Obwohl da 200 Euro geflossen sind an den Amtsanwalt und er das auch nicht entgegengenommen hat. Warum denn nicht?
Ja, in dem Fall war es eben so, dass ich den Sachverhalt dann angeklagt habe und dann aber erst nach der Anklage, die Anklage wurde dann vom Amtsgericht zugestellt an den Angeklagten und dann hat sich ein Betreuer gemeldet, von dem wir im Ermittlungsverfahren nichts wussten. Der war eben für den Angeschuldigten eingesetzt und hat mitgeteilt, dass der Angeschuldigte seit mehreren Jahren krank ist und wohl auch an einer schizophrenen, paranoiden Störung leidet und deswegen zu dem Zeitpunkt der Tat eben nicht schuldfähig gewesen sein soll. Das war für uns vorher so nicht absehbar. Das war für mich deswegen vor allem auch nicht absehbar, weil er sich eigentlich in seiner Einlassung auch bei mir dann erstmal sehr, sehr verständlich gezeigt hat und auch da nochmal ganz konkret gesagt hat, nee, das sei ein Versehen gewesen. Das war eigentlich auch noch ganz lustig. Er hat dann auch mir nochmal geschrieben, dass mit den 200 Euro, die wollte er da gar nicht reinstecken, die wären auf seinem Schreibtisch gelegen und müssen dann da irgendwie mit reingeflutscht sein und ich soll ihm doch bitte das Geld auch zurückschicken.
Und was du getan hast?
Das habe ich nicht getan.
Wie viel Geld hast du bekommen?
Ich habe nichts bekommen. Ach so, das wäre natürlich auch nochmal irgendwie eine schöne Schleife gewesen, aber ich habe nichts bekommen.
Gab kein neues Angebot von ihm. Schade.
Genau. Und dann war es eben so, dass nachdem wir die Informationen von dem Betreuer dann bekommen haben, haben wir einen forensischen Sachverständigen, einen Psychiater beauftragt, der dann Kontakt hatte mit dem Angeschuldigten und der hat uns dann ein Gutachten erstellt und das Ergebnis dieses Gutachten war eben tatsächlich, dass er aufgrund der paranoiden Schizophrenie eine aufgehobene Einsichtsfähigkeit hat und deswegen daraus resultierend eben auch nicht steuerungsfähig war und deswegen wir aufgrund des Paragraphen 20 der vorliegenden Voraussetzungen das Verfahren dann einstellen mussten. Also in dem Fall war es so, dass wir dann die Anklage zurückgenommen haben, weil die Voraussetzungen für die Eröffnung nicht mehr vorlagen und das Verfahren dann bei uns bei der Generalstaatsanwaltschaft eingestellt wurde.
Und warum habt ihr dann die Anklage zurückgenommen und nicht einfach irgendwie eine Entscheidung nach 206b oder was ist das, 206a? Durch das Gericht erwirkt?
Weil noch nicht eröffnet war. Das wäre eben das Nächste dann gewesen, wenn die Anklage zur Hauptverhandlung bereits zugelassen worden wäre, wäre das eine Möglichkeit gewesen, eben entweder in der Hauptverhandlung dann durch einen Prozessurteil oder außerhalb durch Beschluss. In dem Fall war es eben so, dass noch nicht eröffnet war, sodass die Möglichkeit noch bestand, dass wir die Anklage zurücknehmen und dann einfach direkt bei uns bei der Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren einstellen konnten.
Du hattest jetzt gesagt, es sei irgendwie im Ermittlungsverfahren gar nicht ersichtlich gewesen, dass da möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt und möglicherweise die Schuldunfähigkeit gegeben ist. Welche Möglichkeiten hat denn die Staatsanwaltschaft oder die Generalstaatsanwaltschaft, das mitzubekommen bei einem Beschuldigten, wenn er nicht gerade jetzt tatsächlich schon durch die Tat Auffälligkeiten zeigt?
Naja, in dem Fall wäre es jetzt zum Beispiel ja so gewesen, dass auch grundsätzlich vielleicht er als Beschuldigter uns schon mitgeteilt hat, dass er einen Betreuer hat oder dass er krank ist. Oft ist es schon so, dass man anhand der Einlassung oder anhand der Tat da vielleicht einen Verdacht bekommt. Letztlich gibt es auch immer die Möglichkeit bei größeren Fällen, dass man sich vielleicht auch mal irgendwie beim Amtsgericht, beim Betreuungsgericht erkundigt, ob da irgendwelche Verfahren anhängig sind. So kann man das dann schon eher mal mitbekommen.
Aber so Erkenntnisse vom sozialpsychiatrischen Dienst und so weiter oder ein allgemeines Betreuungsregister, wo einfach mal nachgucken kann, steht jemand unter Betreuung und wenn ja, für welchen Aufgabenbereich?
Haben wir nicht.
Gibt es nicht. Ne? Wie lässt sich denn jetzt nachweisen in einer solchen Konstellation oder wie kommt denn ein Gutachter in einer solchen Konstellation dazu zu sagen, also in dem Moment war er tatsächlich schuldunfähig? Also das eine ist ja das Vorliegen der Erkrankung an sich, die ja aber auch phasenweise verläuft möglicherweise und dann brauche ich ja für die Schuldunfähigkeit eigentlich den Ansatzpunkt sagen zu können, also in dem Moment, in dem er die 200 Euro mehr oder weniger versehentlich in diesen Umschlag an den Amtsanwalt gepackt hat, da war seine Steuerungs- und Handlungsfähigkeit aufgehoben.
Genau, das ist ja immer so ein bisschen die Besonderheit, dass man nicht sagen kann, weil er diese Erkrankung hat, ist er grundsätzlich irgendwie nicht dazu in der Lage zu wissen, was er tut und was er lässt, sondern eben man muss eben für diesen konkreten Zeitraum dann sagen, dass das der Fall war, dass er da sich nicht entsprechend steuern konnte. Und die Sachverständigen schauen sich dann auch so ein bisschen die Geschichte an, auch alles, was sie an ärztlichen Unterlagen dann vielleicht kriegen. Sie im Idealfall, das muss der Angeschuldigte oder der Beschuldigte natürlich nicht machen, aber im Idealfall sprechen die ja auch miteinander, haben Termine. Und dann bildet der sich eben aus der Gesamtschau dann auch letztlich sein Bild darüber oder seine Meinung darüber, ob in dem Fall eben gesagt werden kann, das hatte jetzt mit dieser Krankheit zu tun, das war aufgrund dieser Krankheit zu dem Zeitpunkt eben auch genau der Fall oder auch nicht.
Sind denn die meisten Fälle so eindeutig, dass man den Täter irgendwie gleich ermitteln kann? Also es ist ja eigentlich so eine klassische Cui Bono-Geschichte. Natürlich ist derjenige, der ein Interesse am Verfahrensausgang hat, auch jedenfalls der Verdächtige, die überhaupt die Bestechung begangen zu haben und das Geld in den Umschlag gelegt zu haben. Und in der Konstellation, gut, wenn da der Name draufsteht und das Geld mit dabei liegt, ist ja sowieso nochmal irgendwie eindeutig. Gibt es auch quasi irgendwelche Unbekanntverfahren an Bestechungen oder sind es immer Bekanntverfahren?
Wir haben auch einige Verfahren gegen Unbekannt erstmal. Es gibt natürlich auch oft Fälle, wo dann eben auch Personen, die eben nicht an dem Fall als solchen beteiligt sind, irgendwie was melden, weil sie irgendwas mitbekommen haben. Und die haben oft dann irgendwie nicht gleich Namen dazu oder wissen auch gar nicht genau, wer die konkrete Person ist. Die teilen dann irgendwie mit. Sie haben von irgendwelchen Bekannten gehört, da hatte ich mal einen Fall, dass an einer bestimmten Fahrschule man gegen 3.000 Euro die Führerscheinprüfung besteht bei einem bestimmten Fahrlehrer oder dass in irgendwelchen Firmen irgendwas nicht gut gelaufen wäre mit irgendwelchen Aufträgen, die vergeben worden sind. Das sind dann Fälle, wo wir nicht immer gleich einen konkreten Namen haben, sondern einfach Sachen, die von außerhalb ein bisschen auffallen. Und da müssen wir dann erstmal gucken, wer ist eigentlich hier genau gemeint.
Und bestätigt sich in solchen Verfahren etwas oder ist das auch quasi dann eher so ein Konkurrenzgehabe, dass irgendwie das eine Bauunternehmen anonym Anzeige erstattet, wenn es den Auftrag nicht bekommen hat oder im Vergabeverfahren nicht berücksichtigt worden ist?
Da gibt es auch beides. Oft ist es auch hier irgendwie eher so eine Grauzone, dass vielleicht es nicht unbedingt vergaberechtlich wirklich optimal gelaufen ist und dass man von außen schon den Eindruck haben konnte, dass da was nicht stimmt. Ob das dann wirklich immer gleich eine Bestechung oder eine Vorteilsgewährung ist, das zeigt sich dann oft nicht so genau. Oder zumindest stehen wir dann doch nicht so da, dass wir sagen können, okay, das ist jetzt ein Tatverdacht, der uns auch für eine Anklage reichen würde. Gibt es beide Fälle, würde ich sagen.
Wo liegt denn eigentlich der Unterschied zwischen Vorteilsgewährung und Bestechung?
Da ist es so, dass bei der Vorteilsgewährung, und deswegen ist auch der Strafrahmen nochmal ein anderer, die Schwelle wirklich sehr niedrig ist. Also wie du vorhin ja auch schon angesprochen hast, reicht es ja schon eben wegen des Tätigkeitsdelikts, dass man quasi dem anderen was anbietet oder verspricht, dass man was macht, unabhängig davon, ob da überhaupt was passiert. Das ist auch bei Bestechung so. Der Unterschied, ganz plastisch, ist eigentlich, dass bei der Vorteilsgewährung, selbst wenn man da was macht, was rechtmäßig ist, also wenn die Diensthandlung, die man dafür vornimmt, an für sich völlig in Ordnung ist, ist aufgrund dieses Zusammenhangs mit dem Vorteil, den man dafür bekommen soll, ist das schon strafbar. Bei der Bestechung und bei der Bestechlichkeit ist es eben tatsächlich so, dass die Diensthandlung, die der Amtsträger vornimmt, rechtswidrig sein muss. Also dass das einfach was ist, was man nicht darf.
Also das heißt, wenn ich dich besteche mit der Bitte, in einem Fall Anklage zu erheben, wo du ohnehin Anklage erhoben hättest, dann wäre es nur eine Vorteilsgewährung. Und wenn du ansonsten eingestellt hättest und jetzt das Geld dafür bekommst, dass du entgegen der bisherigen und eigentlich gebotenen Entscheidung Anklage erhebst, dann sind wir im Bereich der Bestechung.
Ja, das kommt natürlich ganz drauf an. In dem Fall ist es auch so, dass es natürlich schon pflichtwidrig oder auch eine rechtswidrige Diensthandlung wäre, wenn ich in dem Moment, in dem ich diese 200 Euro angeboten kriege, aufhöre zu prüfen. Also natürlich könnte er zu dem Ergebnis kommen, ja, ich hätte den eh angeklagt, oder ich hätte das Verfahren eh eingestellt, die 200 Euro nehme ich trotzdem. Das ist auch eine Bestechlichkeit. Aber hier ist es natürlich so, dass ja auch das konkrete Anliegen des Bestechenden war, dass er sich das gar nicht weiter anschaut, was der Kollege natürlich niemals gemacht hätte.
Siehst du denn jetzt rein rechtlich gesehen die Regelungen für ausreichend an, um das Problem Korruption in den Griff zu bekommen? Oder gibt es auch irgendwelche Regelungslücken oder Ermittlungslücken, wo du sagen würdest, da brauchen wir noch irgendwie andere Tools, da müssen wir noch näher ran oder einfach sozusagen andere Verpflichtungen, auch tatsächlich Anzeige zu erstatten, statt erstmal das Compliance-Verfahren zu betreiben oder etwas in dieser Richtung? Was müsste besser werden?
Ich glaube, ermittlungsmäßig sind wir jedenfalls bei Bestechung und Bestechlichkeit durch die Maßnahmen bei TKÜ und so eigentlich erstmal in Anführungszeichen gut ausgestattet. Was so ein bisschen Problem ist, auch gerade so im Bereich der Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung, da gibt es auch einfach sehr viel Rechtsprechung dazu. Da merkt man manchmal, glaube ich, schon so ein bisschen, dass die Paragraphen, die Gesetze, die wir da haben, nicht optimal sind. Da ist oft so das Problem, gerade im Anfangsbereich, wenn das so losgeht, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen kleinen Gefälligkeiten, so dieses Anfüttern, wie es von der Rechtsprechung auch immer genannt wird, dass man da oft in so einem Graubereich ist, wo es die Strafbarkeit von der Rechtsprechung her zu Recht, meiner Meinung nach, dass das schon versucht wird, das irgendwie ziemlich auszudehnen. Da gäbe es aber, glaube ich, vielleicht Möglichkeiten, das irgendwie besser zu fassen, weil das natürlich immer so Bereiche sind, die verständlicherweise, man kann nicht alles dann konkret regeln, es gibt immer Einzelfälle, aber das ist, glaube ich, so ein Bereich, wo wir manchmal ein bisschen schwimmen.
Okay, um das nochmal ein bisschen konkreter zu kriegen, wie sieht denn so ein Anfüttern aus?
So ein Anfüttern, erstmal vielleicht eben, oft sind das Fälle im geschäftlichen Bereich, da wird gar nicht gesagt, kannst du mal dieses oder jenes, das kann sich über einen langen Zeitraum hinziehen, dass es eine Einladung gibt zum Essen, dass mal irgendwie gesagt wird, hey, ich habe Tickets für ein Fußballspiel. Und das sind natürlich alles Sachen, die auch vielleicht compliance-mäßig oder auch im Vergaberecht schon schwierig sind. Wenn aber wirklich wir auf der anderen Seite gar nichts haben, was der dafür machen soll, was er dafür lassen soll, dann ist das ja erstmal was Einseitiges. Aber das sind eben genau die Fälle, die oft lange aufgebaut werden und dann irgendwann auch das, was wir vorhin gesagt haben mit dem Näheverhältnis, dass man da irgendwann schon so in diesem persönlichen Verhältnis drinsteckt, dass es, wenn dann irgendwann die Frage kommt, hey, kannst du nicht mehr, und auch wenn das dann erstmal Kleinigkeiten sind, dass man dann, glaube ich, schwierig rauskommt, weil es dann natürlich auch sehr menschelt dann.
Das heißt, dafür ist es einfach schwer, Nein zu sagen.
Ich denke, ja.
Und sobald man dann einmal nicht Nein gesagt hat,
ganz genau,
hat man eine ganz andere Grundlage, um künftig auch nicht mehr Nein sagen zu können, richtig, denn dann würde man ja auffliegen.
Genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.